ARD.
Stellt euch vor, ihr steht auf einer einsamen Insel. Ihr seht weiße Strände, türkisfarbenes Wasser, Palmen. Ein Ort wie aus dem Reisekatalog. Doch plötzlich bebt der Boden. Der Himmel färbt sich orange. Ein Feuerball schießt in die Luft. Das Wasser des Ozeans beginnt zu kochen, zu verdampfen und wird nach oben geschleudert. Dann Stille. Dann schießt eine gewaltige Druckwelle durch alles hindurch. Was klingt wie eine Szene aus einem Apokalypse-Film, ist Realität. Denn genau so und noch viel schlimmer wurden über Jahrzehnte hinweg Waffen getestet. In Wüsten, in der Nähe traumhafter Inseln, in Ozeanen, in der Steppe und. Tausende Atomtests weltweit. Mal zum Einschüchtern, mal zur Forschung. Es ist die Zeit des Kalten Kriegs. Freunde des Wissens, ich bin zurück aus Japan und irgendwie ein bisschen traurig, weil ich wirklich ohne Scheiß die Menschen dort, die Kultur, das Land an sich echt ein bisschen vermisse. Das ist mit der beeindruckendste Ort, an dem ich jemals in meinem Leben war. Aber ich bin auch glücklich, weil wir hier jetzt endlich wieder eine neue Folge zusammen haben werden, in der es um eine sehr krasse Zeit gehen wird. Ein intensiver Krieg, der sich über die gesamte Welt ausdehnt. Doch ohne direkten Kampf. Wir werden eintauchen in eine besondere Stimmung. Über den kommenden 5 Kapiteln wird nämlich eine Art Angst liegen. Japan wurde gerade hart von 2 Atombomben getroffen. Es ist die zerstörerischste menschengemachte Kraft bisher. Und viele Länder fürchten, dass auch sie ihr zum Opfer fallen könnten. Es beginnt eine kalte Zeit. Wir erklären, warum es so heißt, was in dieser Zeit los war, wie unglaublich knapp 2-mal unter Umständen die gesamte Welt vernichtet worden wäre und wie realistisch ein 3. Weltkrieg ist. Ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1: Die Welt in Trümmern. Sommer 1945. Unzählige Städte, unzähliger Länder liegen in Schutt und Asche. Nie hat es einen Krieg gegeben, der so weite Teile dem Erdboden gleichgemacht hat. So vielen Menschen das Leben gekostet. Man könnte meinen, dass die Menschheit nach diesem Schrecken doch nun zur Vernunft kommen sollte. Doch nach dem Krieg ist scheinbar vor dem Krieg. Auf der Potsdamer Konferenz, auf der die 4 Siegermächte, Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und die USA, eine neue friedliche Weltordnung planen wollen, wird klar, dass 2 von ihnen, und zwar die größten, sehr unterschiedliche Interessen verfolgen. Es ging in einigen Folgen dieses Podcasts schon darum. USA versus Sowjetunion, Kapitalismus versus Kommunismus. Wie unterschiedlich die beiden Gesellschaftsideen sind, sieht man damals an Deutschland. Das Land wird in 2 große Bereiche geteilt, der Westen und der Osten. Einfach weil die Alliierten trotz vieler intensiver Gespräche keinen gemeinsamen Nenner finden können. Somit steht der westliche Teil damals unter der Führung der USA und der östliche unter der Sowjetunion, weil es sind die mit Abstand größten beiden Mächte auf unserem Planeten. Das gleiche passiert damals übrigens auch mit einem anderen Land, Österreich. Auch es wird in 4 Zonen nach den 4 Gewinnermächten aufgeteilt. Diese Besetzung endet aber 10 Jahre später, als Österreich sich, wie auch aus der Folge zur Neutralität der Schweiz bekannt, ebenfalls als ein neutrales Land deklariert. Also Österreich darf nie wieder an einem Militärbündnis teilnehmen. Deswegen sind sie auch nicht in der NATO. Mit den Atombombenangriffen auf Hiroshima und Nagasaki stehen die USA 1945 ganz klar an der Spitze der militärischen Rangordnung. Bis das Jahr 1949 alles verändert. 4 Jahre nach den Amerikanern gelingt es auch der Sowjetunion, nach unzähligen Tests einsatzfähige Atombomben zu besitzen. Und das bringt die gesamte Welt jetzt in eine sehr prekäre Lage. 2 Supermächte, ziemlich weit voneinander entfernt, besitzen Langstreckenwaffen, die Schlimmes tun können. Wie schlimm, wird in den darauffolgenden Jahren klar. Immer wieder und wieder testen die beiden Mächte ihre neuen Waffen. Die USA führen zum Beispiel über 1000 Atombombentests durch, ein Großteil davon im Pazifik. Besonders rund um das Bikini-Atoll, das sind mehrere Inseln, gar nicht so weit weg vom Marianengraben. Insgesamt 67 Atombomben werden dort getestet, 1954 sogar eine Wasserstoffbombe, Castle Bravo genannt. Bis heute kann man die Spuren davon am Ozeangrund sehen. Von den Folgen für die Einwohner ganz zu schweigen. Die USA wählen damals übrigens das Bikini-Atoll als Testgebiet deshalb, weil es fernab von allen Schifffahrts- und Flugverkehrsrouten liegt, also nichts der eigenen Logistik wird dadurch eingeschränkt. Mensch und Tier in diesem Bereich sind ihnen so gut wie egal. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum heißen die Inseln eigentlich das Bikini-Atoll? Hat das irgendwas mit dem Kleidungsstück zu tun? Und tatsächlich ja, aber die Inseln kamen zuerst. Der französische Designer Louis Réard erfindet den Bikini kurz nach den ersten Atomwaffentests in diesem Gebiet. Und das ist schon etwas skurril, weil Réard wählt den Namen für den Bikini, der ja ganz viel Haut zeigt und wenig Stoff besitzt, genau deshalb. Die Gesellschaft wird von dem Kleidungsstück geschockt. Réard sagt, er hat etwas Explosives wie die Atombomben geschaffen. Deshalb heißt der Bikini heute Bikini. Und es sind nicht nur die Amerikaner, die testen, auch die Sowjets. Und wie? Etwa 700 Mal testen sie nukleare Waffen, vor allem im heutigen Kasachstan. Circa 450 Bomben werden alleine dort gezündet. Und noch heute leidet auch dieses Land stark darunter. Viele Teile Kasachstans wurden durch die Tests unbewohnbar. Die USA und die Sowjets probieren ihre Waffen aus mit dem klaren Ziel der absoluten Dominanz. Dann das Jahr 1961. Mitten im Nordpolarmeer ein gewaltiger Lichtblitz, der größte, den es jemals gab. Das ist die Zar-Bombe. Nie hat es etwas mit einem größeren Zerstörungspotenzial gegeben. Die Zar-Bombe ist eine Wasserstoffbombe, die mit Hilfe einer Atombombe gezündet wird. Sie ist aber um ein Vielfaches stärker und damit verheerender. Wir erinnern uns an die Oppenheimer-Folge. Der Amerikaner weigert sich damals, sie für das Land zu entwickeln. Sie ist 4000 Mal stärker als die Bombe, die auf Hiroshima geworfen wurde. Als die Zar-Bombe im Polarmeer explodiert, geht ihre Druckwelle dreimal um die gesamte Erde. Fenster in 900 Kilometern Entfernung gehen zu Bruch. Das Flugzeug, das die Bombe abgeworfen hat, wird trotz großem Vorsprung heftig getroffen. Die Besatzung überlebt nur knapp. Es ist der Höhepunkt des Kalten Krieges. Anders als ich persönlich lange gedacht habe, hat kalt aber nichts mit den Temperaturen zu tun. Warum wir vom Kalten Krieg sprechen, klärt sich gleich. Die Angst vor diesen gewaltigen Atom- und Wasserbombenangriffen wächst und wächst weltweit. Und sie ist berechtigt. Denn sollte es zu einem Atomkrieg kommen, wären apokalyptische Konsequenzen für die gesamte Erde möglich. Kapitel 2 – Das Worst-Case-Szenario. Nach all den erfolgreichen Tests werden weltweit von der Sowjetunion und den Amerikanern tausende Atomwaffen einsatzbereit gemacht. Über 60.000, um genau zu sein. Und sie sind fast gleich aufgeteilt, ungefähr die Hälfte auf Seiten der Sowjets, die andere Hälfte bei den USA und ihren Verbündeten. Stationiert sind sie teilweise geheim, in Silos in den USA, in sowjetischen Wäldern, in U-Booten tief unter dem Atlantik, auf Luftwaffenstützpunkten in Europa, Asien und im Pazifik. Die meisten davon sind Interkontinentalraketen mit Reichweiten von über 10.000 Kilometern. Von Moskau nach Washington oder andersrum. 30 Minuten. Doch was wäre die Folge, wenn das wirklich passiert, wenn wirklich jemand angreift? Wir werfen einen Blick auf das sogenannte Zweischlagsystem. Stellen wir uns vor, eine Bombe wie die Zar-Bombe wird von den Sowjets auf eine Großstadt wie New York geworfen. Es entsteht sofort ein Feuerball, größer als Manhattan, im Umkreis von 30 Kilometern alles weg. Hochhäuser wie das Empire State Building würden innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde verdampfen, ohne dass irgendetwas davon übrig bleibt. Stahl schmilzt nämlich bei 1400 Grad. Der Feuerball der Zar-Bombe wäre mehrere Millionen Grad heiß. Fensterscheiben zerbersten bis nach Philadelphia. Millionen Menschen würden sofort ihr Leben verlieren. Weitere Millionen schwer verletzt. Allein 8,2 Millionen Menschen leben in New York City. Wahrscheinlich wäre der Großteil von ihnen sofort tot. Und das wäre nur der Anfang. Denn das Zweischlagsystem bedeutet, nach einem massiven Erstschlag würde der Gegner, in dem Fall die USA, sofort einen Zweitschlag ausführen. Und ein Großteil dieser Systeme ist auf eine automatische Reaktion programmiert. In der Sowjetunion nennt man es damals Perimeter, im Westen Dead Hand. Wenn keine Kommandos mehr aus Washington oder Moskau kommen, würden sensorengestützte Computer eigenständig einen Gegenschlag auslösen, selbst bei Funkstille. Das heißt, eine Atombombe hätte eine weitere Atombombe als Antwort. Und an der Stelle wird es sehr wichtig, denn um das zu verhindern, also diesen gewaltigen Gegenschlag, hätten die Sowjets in diesem Zusammenhang nicht nur die Zar-Bombe geschickt, sondern bis zu 2000 Raketen. Denn im Falle eines Angriffs soll es um die völlige Entwaffnung des Gegners gehen, also mehr oder weniger das gesamte Land des Feindes dem Erdboden gleichmachen. Vor allem will man natürlich die Standorte von den Langstreckenraketen des Gegners treffen, damit es eben nicht zu einer solchen Angriff kommen kann. Und das hat das Ganze damals so unfassbar heikel gemacht. Denn die Atomraketen der USA sind damals nicht einfach nur in den USA platziert, genauso wenig andersherum. Die Amerikaner besitzen neben den atomaren Waffen im eigenen Land auch viele Abschussanlagen in Europa. Zum Beispiel in den Niederlanden, Italien, Großbritannien und auch einige in Deutschland. Zum Beispiel im Stadtwald von Heilbronn. Und damit nicht genug. Deutschland ist in der Zeit des Kalten Krieges ja geteilt. Während die USA also Raketen im Westen positioniert haben, besitzt die Sowjetunion welche im Osten. In der DDR gibt es eine Vielzahl von Abschussanlagen. Für das damalige Deutschland wäre der Atomkrieg also ein Super-GAU.
Die Planung ging beispielsweise davon aus, bis zu 400 Kernwaffen allein auf dem Territorium der Bundesrepublik zu zünden.
Das war Dr. Matthias Uhl, ein deutscher Historiker. Er erklärt, dass Deutschland und damit auch komplett Europa unweigerlich zum Schlachtfeld geworden wären, hätte es einen Angriff gegeben. Eine Kettenreaktion wäre ausgelöst worden und ihre Konsequenzen wären verstrahlte Landstriche, Klimakatastrophen durch nukleare Winter. Dadurch würde ein Großteil der Menschen, wenn er nicht durch die Angriffe selbst gestorben wäre, wahrscheinlich durch die radioaktive Verstrahlung oder durch Hunger durch die Ernteausfälle sterben. Wir können wirklich alle von Glück reden, dass dieses Szenario nie eingetreten ist. Und das ist tatsächlich kein Zufall. Es ist auch das Ergebnis von Menschen, die in kritischen Momenten nicht auf den Atomknopf gedrückt haben. Kapitel 3. Zweimal fast. Jetzt erklärt sich nämlich der Name. Der Kalte Krieg heißt so, weil es zum absoluten Glück nie zu einem Abschuss kam. Die Knöpfe blieben unberührt, die Waffen kalt. Doch es gibt damals zwei besondere Momente, in denen es ganz besonders knapp ist. Dazu müssen wir uns einmal die genaue Befehlskette eines Atomwaffenangriffs anschauen. In den USA darf diese nur der Präsident autorisieren und anordnen. Niemand sonst, keine Generäle, kein Computer, nur der Präsident und ein schwarzer Koffer. Der sogenannte Nuclear Football. Egal wo der Präsident hingeht, der Koffer begleitet ihn. Darin sind Kommunikationssysteme, Einsatzoptionen und die sogenannten Gold Codes. Sie dienen zur Identitätsprüfung, damit der Befehl eindeutig dem Präsidenten zugeordnet werden kann. Doch anders als in vielen Hollywood-Filmen dargestellt, ist jetzt darin nicht irgendwie ein großer roter Knopf, auf dem Atomwaffen steht. Es ist vielmehr die Möglichkeit, ein Militärkommandozentrum im Pentagon oder andere relevante Stellen zu kontaktieren. Diese würden dann die Raketen losschicken. In der Sowjetunion ist es damals ähnlich. Auch dort trägt der Präsident die Verantwortung. Auch hier ist es ein Atomkoffer mit Kommunikationsmodul. Und tatsächlich hat es Momente gegeben, in denen es fast passiert wäre. Einen davon kennen wir bereits aus Folge 2. Die Kuba-Krise. Es ist Oktober 1962. Die USA entdecken sowjetische Raketen auf Kuba. Also quasi direkt vor der eigenen Haustür. Washington reagiert sofort. Sie versetzen sich in absolute Atomalarmbereitschaft. Das bekommt natürlich auch die Sowjetunion mit und dann passiert es. Eines ihrer U-Boote wird in der Nähe von Kuba von US-Zerstörern mit Übungswasserbomben bedrängt. Die Offiziere an Bord denken, der Atomkrieg hat begonnen. Zwei von drei stimmen dafür, ihren eigenen Atomtorpedo abzufeuern. Nur einer, Wassili Archipow, widerspricht. Der Torpedo wird nicht abgefeuert und damit verhindert Archipow wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg. Im Nachgang dieses Vorfalls entsteht ein geheimer Deal zwischen den beiden Supermächten. Beide sind unfassbar eingeschüchtert von der Gesamtsituation. Durch den Deal ziehen die Sowjets ihre Raketen ab. Die USA versprechen dafür, den sowjetischen Verbündeten Kuba nicht anzugreifen. Außerdem entfernen sie ihre eigenen Raketen aus der Türkei. Aber auch danach ist es noch nicht vorbei. Es wird noch einmal unfassbar heikel. Und zwar 1983, fast 20 Jahre nach dem Zwischenfall mit dem U-Boot. Es ist mit die heißeste Phase des Kalten Kriegs. Unzählige Menschen haben Angst und demonstrieren weltweit für Frieden und die Abrüstung. Dann geht in der Sowjetunion im September ein Alarm ein. Die diensthabenden Offiziere sehen auf ihren Bildschirmen, dass mehrere US-Raketen, wahrscheinlich mit atomaren Sprengstoffen, im Anflug auf sie sein sollen. Der diensthabende Offizier Stanislav Petrov hat jetzt die Entscheidung zu tragen, ob der Angriff weitergemeldet wird. Und zum Glück für die gesamte Erde glaubt er der Meldung nicht. Ihm fällt auf, dass nur 5 Raketen vom Satelliten angezeigt werden. Das ist eigentlich zu wenig, weil wir haben ja bereits gelernt, dass es Hunderte, wenn nicht sogar Tausende sein würden, wenn eine Nation tatsächlich angreift. Außerdem bestätigt kein Bodenradar die Sichtung der Raketen. Petrov bleibt ruhig und tut nichts. Und das stellt sich später als goldrichtig heraus, denn der Alarm war tatsächlich ein technischer Fehler. Sonnenreflexion auf den Satelliten. Petrovs Bauchgefühl verhindert also einen direkten Gegenschlag. Und damit wahrscheinlich auch den Untergang der Erde, so wie wir sie kennen. Kapitel 4: Das Ende des Kalten Kriegs. 4 Jahrzehnte lang hat das jetzt alles gedauert, dass sich die beiden Supermächte gegenüberstanden und immer weiter aufgerüstet haben. Sie produzieren damals atomare Kampfmittel am laufenden Band. Eingesetzt wird keine. Es wirkt wie eine unglaublich gefährliche Pattsituation ohne Veränderung. Doch dann kommt Bewegung in die starre Weltordnung. Es ist 1985, also 2 Jahre nach dem Zwischenfall gerade mit Petrov. Und es taucht ein neuer sowjetischer, sehr, sehr, sehr wichtiger Name auf. Mikhail Gorbatschow. Wir kennen ihn aus der Folge zur Atomkatastrophe von Tschernobyl. Er ist damals Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und damit ist er die mächtigste Person der UdSSR. Er ist ein Mann mit neuen Ideen und er hat ein Gefühl dafür, dass das System, das er gerade anführt, nicht ewig halten wird. Die Sowjetunion ist wirtschaftlich geschwächt, technologisch abgehängt und international isoliert. Gorbatschow startet daher ein Reformprogramm, eine wirtschaftliche sowie politische und auch gesellschaftliche Modernisierung des gesamten Landes, denn die Menschen sind unzufrieden. Glasnost und Perestroika beschreiben die Zielrichtung der Reformen. Es ist eine ganz klare Annäherung an den Westen, auch vertraglich. Es kommt zu den ersten ernstzunehmenden Friedensgesprächen zwischen den USA und der UdSSR. Bisher hatten die Länder die meisten Informationen übereinander durch das Ausspionieren des anderen bekommen. Jetzt tauscht man sich endlich offen aus. Und dieser Austausch lässt Europa und wahrscheinlich die ganze Welt aufatmen. Denn man entscheidet sich für ein gemeinsames Abrüsten. Der US-Präsident zu diesem Zeitpunkt ist Ronald Reagan. Er und Gorbatschow schließen den sogenannten INF-Vertrag ab. INF steht für Intermediate Range Nuclear Forces, also übersetzt atomare Mittelstreckenraketen. Und der Vertrag ist bis heute ein zentrales Element der Rüstungskontrollpolitik. Durch dieses extrem wichtige Abkommen kommt es zum Verbot aller landgestützten Raketen mit Reichweite von 500 bis zu 5500 Kilometern. Die Amerikaner zerstören etwa 800 und die Sowjets sogar 1800 atomare Flugkörper. Außerdem wird durch den Vertrag auch die Produktion und der Test von ihnen verboten. Um das Ganze wirklich verifizieren zu können, kommt es übrigens zu einer absoluten Premiere. Und zwar besuchen ausgewählte Beamte der Sowjetunion die Waffensysteme der Amerikaner, genauso andersrum. So können sie bezeugen, dass die vertragliche Abrüstung tatsächlich auch eingehalten wird. In den Jahren danach kommt es zu immer weiteren Abkommen. Die Unsicherheit versteckter Operationen weicht also immer stärker werdender Transparenz. Doch vielen sowjetischen Kommunisten gefällt Gorbatschows Annäherung an den Westen so gar nicht. Auch, dass er einigen kommunistischen Staaten ihre Eigenständigkeit zusichert. Die Menschen wollen ihre starke, geeinte Sowjetunion behalten. Es kommt also zu teils heftigen Protesten gegen Gorbatschow. Doch dieser hält an seinem Plan fest. Und auch daraus resultiert der für uns Deutsche so wichtige 9. November 1989. Die Berliner Mauer fällt. 28 Jahre lang hat sie Ost- und Westdeutschland getrennt. Jetzt ist sie aufgelöst. Und 2 Jahre später soll das gleiche Schicksal die gesamte Sowjetunion ereilen. Die Umstrukturierung Gorbatschows ist nicht mehr aufzuhalten. Eine Republik nach der anderen erklärt ihre Unabhängigkeit. 1991 zerfällt die UdSSR dadurch komplett. Und damit findet auch der Kalte Krieg endlich sein Ende. Kapitel 5. Wie viel Gefahr gibt es noch heute? Auch wenn man davon spricht, dass der Kalte Krieg zu Ende ist, na so 100% wirklich korrekt ist es nicht. Denn es sind zwar nicht mehr 60.000 wie in den 80er Jahren, aber auch heute existieren noch immer relativ viele Atomwaffen. Die USA und Russland besitzen jeweils über 5.000 Stück davon. Etwa 1.500 davon sind sofort einsatzbereit. Das sind immer noch mehr als genug, um die Welt mehrfach zu zerstören. Und die Atomwaffen sind heutzutage nicht mehr allein auf diese beiden Länder beschränkt. 9 Staaten weltweit verfügen über diese Macht. Neben den USA und Russland auch China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Mehr Länder mit dieser Art Waffe gleich eine kompliziertere Gesamtsituation. Daher setzt man schon vor mehr als 50 Jahren den Atomwaffensperrvertrag auf. Das ist ebenfalls eine Abmachung, die darauf abzielt, die Gefahr einer nuklearen Apokalypse zu vermeiden. Doch hier gibt es ein kleines Problem. 4 der 9 Länder, die atomare Waffen besitzen, sind entweder aus dem Vertrag ausgetreten oder nie ein. Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Dazu baut China trotz Vertrag sein Arsenal immer weiter aus, auch um mit den USA strategisch gleichziehen zu können. Es ist also ein neuer Systemkonflikt entstanden. Neue Parteien, die alte Grundspannung. Dazu hat sich auch die Technik hinter den Raketen massiv verbessert. Heute gibt es sogenannte Hyperschallantriebe. Diese sind im Vergleich zu den Interkontinentalsystemen deutlich schneller. Bis zu 5-fache Schallgeschwindigkeit können die Raketen erreichen. Außerdem können sie ziemlich komplexe Manöver fliegen. Dazu kommen neue Waffensysteme, zum Beispiel Drohnen und Satellitenwaffen. Die klassischen Abrüstungsverträge, die besonders aus den 80er Jahren stammen, erfassen diese neuen Systeme nicht mehr. Es gibt also so gut wie keine Kontrolle und noch weniger Transparenz. Alles ist komplizierter geworden. Während es vor 50 Jahren relativ simpel ausgedrückt Ost gegen West war, sind es jetzt viel mehr Einzelkonflikte. China versus Taiwan, Indien und Pakistan, Israel und Palästina. Man könnte meinen, das sind ganz schön viele Brandherde. Dadurch muss der Dritte Weltkrieg ja extrem wahrscheinlich sein, oder? Und tatsächlich lautet die Antwort zum Glück nein. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs wird aktuell als eher gering eingestuft. Jetzt könntet ihr euch fragen, aber warum, wenn es so viele Atomwaffen gibt, so viele Länder, die unabhängig voneinander einen Angriff starten könnten? Und an der Stelle wird es jetzt ein bisschen ironisch. Denn die Tatsache, dass die Menschen Massenvernichtungswaffen wie die Atom- oder die Wasserstoffbombe erfunden haben, verringern die Wahrscheinlichkeit für eine Apokalypse enorm. Das klingt erstmal unlogisch, aber hier ist die Erklärung. Diese Waffen sind so kraftvoll und tödlich, dass sie alles zerstören würden. Dadurch wissen alle Seiten ganz genau, dass bei einem Angriff niemand gewinnen kann. Kommt es nämlich zu einem Atomschlag von einem Land gegen ein anderes, ist es sehr wahrscheinlich, dass Vergeltung die Folge wäre. Also entweder, dass das Land, das angegriffen wurde, selbst zurückschlägt. Wurde es komplett vernichtet und kann nicht mehr selbst angreifen, hat es höchstwahrscheinlich irgendeine Mitgliedschaft in einem Bündnis wie der NATO. Also würden diese Länder einschreiten und ebenfalls mit nuklearen Waffen antworten. Ein solcher dritter Weltkrieg würde also nicht wie der erste oder der zweite Jahre dauern, sondern höchstwahrscheinlich nur Tage oder vielleicht sogar nur Stunden. Mit Milliarden von Opfern. Es gäbe keinen Gewinner, nur einen einzigen Verlierer. Die gesamte Erde. Und das wünscht sich wirklich niemand. Hoffentlich. Zusammenfassung. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegen große Teile des Planeten in Trümmern. Doch statt Frieden beginnt ein neues Zeitalter der Konfrontation. Der Kalte Krieg. 2 Supermächte, die USA und die Sowjetunion, rüsten atomar auf und testen ihre Waffen an entlegenen Orten wie dem Bikini-Atoll oder in Kasachstan. Sie richten damit bei der dortigen Natur und den Menschen unwiderrufliche, irreparable Schäden an. Mit der Entwicklung von Interkontinentalraketen und automatisierten Vergeltungssystemen wie Deadhand wird ein Worst-Case-Szenario denkbar, das ganze Länder bzw. die ganze Erde in Sekunden auslöschen könnte. Und 2 Momente bringen die Welt gefährlich nah an genau diese Apokalypse. Die Kuba-Krise 1962 und ein sowjetischer Fehlalarm 1983. Beides verläuft glücklicherweise ohne den Ernstfall auszulösen. In den späten 80er Jahren beginnt das Ende des Kalten Krieges durch 3 Dinge. Erstens Gorbatschows Reformen, zweitens die auch damit verbundene Abrüstung der Sowjetunion und der USA und drittens dem Fall einerseits der Berliner Mauer und andererseits auch der UdSSR. Doch ganz vorbei ist die Gefahr heute nicht. Atomwaffen gibt es noch immer, heute verteilt auf 9 Staaten. Neue Technologien wie Hyperschallraketen, Cyberwaffen und KI machen das globale Gleichgewicht instabil. Aber paradoxerweise macht ausgerechnet die enorme Zerstörungskraft dieser Waffen einen dritten Weltkrieg relativ unwahrscheinlich. Hoffen wir es für uns alle. Freunde des Wissens, ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat bzw. geholfen hat, ein paar Zusammenhänge in unserer Welt besser zu verstehen. Bitte bedenkt, dass wir in diesem Podcast immer versuchen, die wichtigsten Themen kompakt in unter 30 Minuten abzubilden, sodass man eben einen schnellen, inhaltlich korrekten Überblick der wichtigsten Inhalte bekommt. Dafür müssen wir manchmal vereinfachen und jetzt im Fall des Kalten Krieges fast 50 Jahre ziemlich knapp herunterbrechen. Wenn ihr daher Fragen habt oder euch etwas fehlt, dann stellt sie einfach in den Kommentaren auf Instagram oder per E-Mail, so wie ihr es in der letzten Folge rund um Japan getan habt. Da kamen übrigens so viele, dass wir eine Schnellfragerunde machen. Kürzere Antworten, dafür doppelt so viele Fragen. Let's go. Nummer 1 kam von Zwiebel, Jakob Schmitz und Max. Warum spielen in Japan eigentlich Kirschblüten so eine wichtige Rolle? Japan hat eine sehr, sehr intensive Verbindung zur Natur und ihrer Bedeutung. So stehen die kurze Blütezeit der Kirschblüten, der Sakura, für die Vergänglichkeit des Lebens. Sie sollen die Menschen in Japan daran erinnern, dass das Leben kurz ist und in vollen Zügen gelebt und genossen werden sollte. Fun Fact dazu übrigens, als ich nach Japan geflogen bin, hieß es, dass ich mitten in der Blütezeit da sein werde. Doch dieses Jahr sind die Temperaturen in Tokio so schnell gestiegen wie selten und deshalb habe ich die Kirschblüten um ein paar Tage verpasst. Frage 2 kommt von Christian. Japan ist ja, wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe, ein Opfer des demografischen Wandels. Tut das Land was dagegen? Erstmal Christian, sehr gut, ja, du hast richtig aufgepasst. Japan hat, ähnlich wie Südkorea, eine zu alte Bevölkerung, wenn man es wirtschaftlich betrachtet. Auf die vielen Rentner kommen zu wenig neue Menschen, was zukünftig ein großes Problem darstellen kann, wie übrigens in ganz vielen Ländern. Die Regierung reagiert mit Maßnahmen wie finanzieller Unterstützung für Familien, Reformen im Rentensystem oder der Förderung von Robotik und Pflegeautomatisierung. Außerdem wird die Zuwanderung nach Japan schrittweise für ausländische Menschen erleichtert. Ob das reicht, werden die nächsten 30 Jahre zeigen. Frage 3 kommt von Fabio. Welche Zweitsprache lernen die Menschen in Japan eigentlich? Die meisten japanischen Schüler lernen, wie wir, hier in Deutschland oder in Österreich oder der Schweiz auch, als erste Fremdsprache Englisch. Dabei gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied zwischen unserem Unterricht hier und dem in Japan. Dort ist es nämlich meistens eher theoretisch und auf das Schreiben und Lesen fokussiert. Das soll helfen, wenn man zum Beispiel an einer schriftlichen Aufnahmeprüfung irgendwo anders teilnehmen möchte. Das Sprechen kommt jedoch zu kurz, weshalb auch meine Erfahrung war, dass nur wenige Japaner wirklich gutes Englisch sprechen können. Die vierte Frage kommt von Jim Kalt. Ich habe mal gehört, dass es in Japan respektlos ist, beim Laufen zu essen. Stimmt das? Einfache Antwort: Ja, das stimmt. Frage Nummer 5 ist von Isabella. Ist nicht seit dem Fukushima-Unglück ein großer Teil des Landes verseucht? Wie ist die Lebenserwartung dann trotzdem so hoch? Und ja, Japan wurde nach dem Tsunami und dem damit verbundenen Reaktorunfall ganz schön stark verstrahlt. Doch es hat sofort umfassende Dekontaminationsmaßnahmen. Boah, das Wort ist schwierig. Dekontaminationsmaßnahmen gegeben. Das ging übrigens nur, weil man die Erfahrung vom Unglück in der heutigen Ukraine nutzen konnte. So ist die Sperrzone in Fukushima fast 10-mal kleiner als die rund um Tschernobyl. Die 6. und damit für heute letzte Frage kommt von Clara. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ninja und Samurai? Samurai waren ja, wie wir gelernt haben, Krieger der Ehre im Dienste eines Fürsten mit klaren Regeln und einem Kodex. Die Ninja oder Ninja, je nach Aussprache, hingegen haben eher im Heimlichen agiert. Sie wurden für Spionage oder Attentate eingesetzt, meist ohne einen offiziellen Status. Sie sind also eher sowas, was wir hier Agenten nennen würden. So, und damit sind wir am Ende von Folge 34 angekommen. Wahnsinn, 34. Und nicht nur das, wir haben noch eine andere, so fette Sache zu feiern. Ich kann das selbst nicht glauben, dass wir diese Zahl geknackt haben, aber der Podcast wurde jetzt mittlerweile 10 Millionen Mal abgespielt. 10 Millionen. Wenn man alle diese Wiedergaben aneinander reihen würde, habe ich gerade mal ausgerechnet, dann würde dieser Podcast insgesamt 500 Jahre laufen. Das ist Das ist so verrückt. Und für diesen krassen Meilenstein darf ich jetzt endlich etwas ganz, ganz Großes ankündigen. Und zwar werden wir uns live sehen. Markiert eure Kalender. Am 29. August kommt das gesamte Team Wissen mit Johnny live nach Köln. Wir machen dort eine große Live-Show und ihr könnt alle mit dabei sein. Wir werden quasi so eine Podcast-Folge live auf einer Bühne machen. Mit der ein oder anderen Überraschung. So viel darf ich schon verraten. Die Folge, die wir live zusammen in Köln aufnehmen werden, wird übrigens ein Thema behandeln, das ihr euch schon ganz, ganz lange gewünscht habt. Und alle, die dort vor Ort sein werden, also alle, die ein Ticket haben, können direkt, wenn sie wollen, an der Folge teilnehmen. So, ich habe ja schon viel mehr verraten, als ich eigentlich dürfte. Den Rest seht ihr alles vor Ort. Die Tickets für die Show gibt es ab dem 5.5., also nächsten Montag, zu kaufen. Als allererstes wird es übrigens die Möglichkeit, so ein Ticket zu bekommen, im WhatsApp-Kanal geben. Wenn ihr also noch nicht drin seid und gerne zu einer solchen Show kommen würdet, empfehle ich euch, da mal reinzufolgen. Den Link zum Kanal findet ihr in den Shownotes. Oh, Leute, ich freue mich unfassbar, euch live zu treffen. Das wird großartig. Und wie gesagt, das ganze Team ist mit dabei. Und vielleicht werdet ihr Zoe auch auf der Bühne sehen. Wir hören uns also nächsten Sonntag wieder. Natürlich, wie immer, um 23.59 Uhr. Das Thema wissen wir auch schon. Und zwar wird es um diesen Mann hier gehen.
Ich bin schon so viel gestanden, dass ich auf mich keinen großen Eindruck mehr.
Das war eine ganz seltene Aufnahme von Albert Einstein. Wir werden uns sein Leben und seinen Einfluss auf unsere Erde mal genauer anschauen. Wir hören uns also nächsten Sonntag. Mit der neuesten Folge werden dann auch die Tickets online gehen. Das ist alles so doppelt und dreifach aufregend. Ich freue mich. Bis dahin also ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.